Soweit ich weiß, habe ich noch nie über den Hesekiel gepredigt in all den Jahren. Er war ein besonderer Prophet und auch zugleich ein Priester. Und er hatte sehr viel zu sagen. Aber zuallererst wurde er ganz persönlich betroffen. Das muss man sich einmal vorstellen. 390 oder nur 190 Tage für Israel und 40 Tage für Juda musste er sich da besonders zusammennehmen und er hat 190 Tage wahrscheinlich auf der linken Seite und 40 Tage auf der rechten Seite für Juda gefesselt gelegen, nur mit ganz geringer Nahrung, so wie es den Juden noch bevorstand. Kann man sich das vorstellen? 250 Gramm Brot und 1 Liter Wasser für den ganzen Tag. Es ist schwer vorstellbar, wie das einer aushalten musste, aber das war ein Zeichen, das für Israel galt, obwohl er ja schon 583 in Babylon war und hat nur gelegentlich oder ab und zu eine Vision oder einen Besuch in Jerusalem gemacht im Geist und hat das alles noch nacherlebt, was da passieren würde. In seiner Vision musste er ansehen, dass Jerusalem zerstört würde, der Tempel, alles von Gott verlassen war. Und dann kam noch dazu, dass seine Frau starb und er durfte noch nicht einmal trauern. Vielleicht war sie schon einige Zeit mit ihm verheiratet, 10 oder 12 Jahre. Aber es muss schon entsetzlich gewesen sein, denn er sollte keine Zeichen der Trauer vor sich bringen. Allerdings gab es dann auch einen entsprechenden Trost in seiner Botschaft, aber das war nur am Rande. Der Trost, dass eines Tages die Gefangenen zurückkehren würden. Wir haben heute Morgen den Teil des 18. Kapitels gelesen und da hieß es dann, wer sündigt, der muss sterben. Aber wer Gott gehorcht, der bleibt leben. Und ich lese jetzt noch ein bisschen weiter von Vers 19 bis Vers 23. Und er bezieht sich auf das, was vorher gewesen ist. Ihr aber fragt, warum soll nicht auch der Sohn für die Schuld seines Vaters bestraft werden? Und ich antworte, weil er für Recht und Gerechtigkeit eingetreten ist, er hat auf alle meine Gebote geachtet und sie befolgt, darum wird er am Leben bleiben. Nur wer sündigt, muss sterben. Ein Sohn soll nicht für die Schuld seines Vaters zur Rechenschaft gezogen werden. Und ein Vater nicht für die Schuld seines Sohnes. Wer mir dient, kann vor mir bestehen. Und wer mir den Rücken kehrt, wird seine Strafe bekommen. Wenn aber ein Mensch, der mich verachtet hat, sich von dem abwendet, was er bisher getan hat, wenn er auf alle meine Weisungen achtet und für Recht und Gerechtigkeit eintritt, dann wird er nicht sterben, sondern am Leben bleiben. Alle Schuld, die er vorher auf sich geladen hat, rechne ich ihm nicht mehr an. Weil er mir nun dient, wird er leben. Ich, der Herr, frage euch, meint ihr, ich hätte Freude daran, dass der Gottlose sterben muss? Nein, ich freue mich, wenn einer von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Das am Anfang war, der Herr sprach, was denkt ihr euch dabei, wenn ihr Israeliten dieses Sprichwort verwendet, die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne davon stumpf? Ich, der Herr, schwöre, so wahr ich lebe, keine von euch wird dieses Sprichwort jemals wieder gebrauchen. Alle Menschen gehören mir, die Väter wie die Söhne, nur wer Schuld auf sich lädt, soll sterben. Dazu gibt es einen Text in dem vierten Buch Mose, der passt sehr gut dazu, mit der Geschichte damals. Darum wurde der Herr zornig und er schwor ihnen, keiner von euch, die ich aus Ägypten befreit habe, wird dieses Land jemals betreten. Keiner, der jetzt 20 Jahre oder älter ist, wird das Land sehen, das ich euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe. Ich habe genug von eurer Untreue. Allerdings sind die Menschen, die damals noch jung waren, davon ausgenommen. Schuld setzt doch ein gewisses Unterscheidungsvermögen voraus. Das macht uns das Alte Testament schon deutlich. Es geht also nicht nur um reine Äußerlichkeiten. Wenn wir diesen Text sehr deutlich sehen, dann sehen wir, wie die gute Gesinnung sich ausdrücken soll und ausdrücken muss, in besonderer Weise. Kein Opfer für die Götter, der nicht mit einer Ehe, mit einer verheirateten Frau schläft, und er unterdrückt und niemand beraubt und so weiter. Den Hungrigen gibt er zu essen, er versorgt mit Kleidung, die Körper etwas zu essen haben, anzuziehen haben. Wenn er Geld verleiht, nimmt er keine Wucherzinsen und so weiter. Eine ganze Reihe von Dingen, die er da aufzählt, an denen der Mensch sich davon keine Schuld zumisst und dafür bekommt er das Leben, das irdische Leben, das müssen wir noch dazu sagen. Aber von einem gläubigen Menschen, von einem gerechten, von einem gottesfürchtigen Menschen, da gibt es dann auch einen Sohn, der ganz anders ist und der das ganz anders gestaltet. Der beteiligt sich an den Opfermahlzeiten, die Götzen anbeten, er bricht die Ehe und hat keine Barmherzigkeit mit den Armen und so weiter. Wenn er Geld verleiht, nimmt er Wucherzinsen. Sollte dieser Mann leben? Nein, er muss sterben. In einer Weise ist ja im Alten Testament nur sehr wenig von dem ewigen Leben die Rede. Meistens bezieht sich das, was einer erlebt oder erleidet, auf das irdische Leben. Erst später kam dazu etwas Größeres, etwas Wesentlicheres. Wer sündigt, muss sterben. Und wer dann wirklich umkehrt, Er sagte, ich frage euch, meint ihr, ich hätte Freude daran, dass der Gottlose sterben muss? Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Das ist wunderbar. Es ist natürlich alttestamentlich ausgedrückt. Aber jetzt ist die Frage, was das für uns, wie uns das angeht. Es gibt immer noch eine Frage nach der Verantwortung, aber das geht schon sehr viel tiefer. Es geht ja auch sogar um das ewige Leben. Es gibt allerdings dann auch eine neue Beziehung zu Gott. Eine nicht länger äußerliche, gesetzliche Beziehung, sondern jetzt geht es um das Innere. Wenn man das recht bedenkt, da ist es ja, oder hat es praktisch ja niemand gegeben, der außer Jesus in den 1500 Jahren, wo das alte Gesetz am Wirken war, der vollkommen sündlos war. Keiner ist ausgenommen, und das hat ganz deutlich der Römerbrief gezeigt. Darin sind die Menschen alle gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Und seit der Menschwerdung des Herrn geht alles mehr oder weniger um ihn. In den Briefen ist sehr viel davon die Rede, dass er das ganz wunderbare Wort der Gnade uns überreicht hat. Und auch, das können wir uns kaum nicht vorstellen, aber Christus ist ja der Retter der Menschen, die damals gelebt haben oder heute, aber auch die, die vorher gelebt haben und die in irgendeiner Weise, die Gott nur kennt, in ihrem Dasein eine gläubige Haltung hatten. Und von uns wird gefordert, der Glaube und die Liebe. Der Glaube, das heißt das Vertrauen, und die Liebe, die der Heilige Geist in uns Menschen wirkt. Denn das ist ja jetzt auf einmal das ganz Wichtige. Vor Jesus Christus ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in selbstloser Liebe zeigt. Galater 5, Vers 6. Das muss man ja auch wirklich begreifen. Das ist ja auch ein ganz großer Unterschied. Statt den Werken des Gesetzes, da ist der Glaube an Jesus entscheidend. Im Römer 3 heißt es, denn es ist ein und dasselbe Gott, der Juden wie Heiden durch den Glauben an Jesus von ihrer Schuld befreit und ihnen dadurch ein neues Leben mit Gott ermöglicht. Vertrauen, Glaube und vor allem an das Opfer Jesu. Und dann daraus folgen muss auch eine neue Beziehung, die Liebe. Ich gebe euch ein neues Gebot, sagt der Herr, Johannes 13. Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also alles hängt von der innigen persönlichen Beziehung zum Herrn ab. Markus 16, Vers 16, wer da glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Das ist der Anfang. Aber es muss ja auch weitergehen. Und davon ist auch im Galaterbrief die Rede. Bei jemand, der sich wirklich dem Herrn ergeben hat, und das gilt ja uns mehr oder weniger uns allen, dass wir das wollen, dagegen bringt der Heilige Geist in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann braucht ihr kein Gesetz zu fürchten. Es ist wahr, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden an das Kreuz geschlagen. Was für eine Herausforderung. Und das kann jeder nur selbst für sich beantworten, immer wieder, jeden Tag praktisch, ob er wirklich dem Herrn gehorcht und glauben will und ihm vertraut. Also Frage an uns alle. Hast du ein schriftgebundenes Vertrauen zu Jesus, so wie das Neue Testament es zeigt? Und die zweite Frage, liebst du ihn mehr als alles andere? Als alle anderen? Und was sagt dein Leben dazu? Stimmt das einigermaßen überein? Und dann noch die letzte Frage. Willst du weiter wachsen? In der rechten Weise. Ja, davon hängt alles ab. Unsere Beziehung zum Herrn, das ist unsere große gute Nachricht. Und wir sollten uns freuen, dass wir davon berührt worden sind.